Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Einen wunderschönen guten Abend, Männer. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich muss dazu sagen, wir sehen uns jetzt hier und hören uns zum allerersten Mal nach dem Duisburg-Spiel. Wir haben schon gerade festgestellt, in unserer kleinen, feinen WhatsApp-Gruppe gab es gestern nach dem Spiel keine einzige Nachricht. Niemand hat was reingeschrieben. Darf ich fragen, warum das bei euch so war? Ich kann es euch gleich sagen, warum das bei mir so war.
Ich hatte so das Gefühl, wenn kein anderer irgendwie jetzt irgendwie ein Thema aufmacht, dann will kein anderer ein Thema aufmachen. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt ein Thema aufmache, dann seid ihr wahrscheinlich noch sackiger, als ihr wahrscheinlich seid. Das war so meine Vermutung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es auch. Habe aber immer wieder geguckt, dachte, nee, schreibt keiner. Okay, dann mussten wir alle mit unserem Frust alleine umgehen.
Ja, gut beschrieben. Frust alleine umgehen. Ich hatte es ja in einer der älteren Folgen schon mal vom Sandor Dreieck gesagt, dass ich so als Art Selbstschutz am Spieltag ich immer nicht schreibe auf dieser Pinnwand, die ja nur ein paar Leute schon kennengelernt haben. Und gestern ging es mir natürlich nicht anders und da hatte ich auch wirklich keinen Bock, auch in anderen Chats irgendwo rumzuschreiben. Ich habe das alles sein lassen, weil ich bin dann so drüber emotional, ich schreibe dann irgendwelchen Mist, ich lasse das einen Tag ruhen. Kommen so ein bisschen zur Ruhe und nächsten Tag, da kann man dann mal schreiben, so einigermaßen zumindest.
Ja. Also ich habe gestern nicht geschrieben, weil ihr nicht geschrieben habt. Und weil ich dachte, ja, ich will mal hier kein Öl ins Feuer gießen, weil ich so dachte, es könnte ja sein, dass ihr so gefrustet seid, dass ihr jetzt nicht noch das Zeug vom Gersch wollt. Und deswegen habe ich es mir verkniffen. Ich hatte schon Lust, also ich hätte schon ein bisschen was reingeschrieben, muss ich ganz offen zugeben, weil ich hätte schon ein bisschen was zum Spiel zu sagen gehabt, aber so habe ich es mir aufgehoben für heute. Und ich muss sagen, ja, ich bin noch so ein bisschen gespalten in meiner Meinung zum gestrigen Spiel. Nicht, was die Leistung der Mannschaft angeht, sondern wie ich damit jetzt umgehen soll. Also gibt mir das jetzt Hoffnung, weil die Leistung ja eigentlich gut war? Oder lässt mich das verzweifeln, weil wir gestern verloren haben? So ein Spiel, wo man eigentlich sagt, das darfst nicht verlieren. Wenigstens unentschieden musste das spielen. Aber dann am Ende haben wir noch ein Tor gemacht, wo ich so dachte, naja gut, jetzt sind es immerhin wieder zwei Tore in der Differenz. Das ist ja immerhin auch wichtig. Vielleicht kommt es am Ende sogar auf so eine Geschichte an. Und Männer, überlegt mal, wir hatten das schon mehrere Male in der Energiegeschichte, dass um ein Tor eine Entscheidung am Ende der Saison gefallen ist. Erinnert ihr euch?
Ja, das sind meine Lieblingsentscheidungen übrigens. Also sarkastisch, ja. Das ist genau das, was man nicht will und nicht braucht.
Ja. Aber es ist schon mal gut gegangen. Um ein Tor sind wir damals drin geblieben in der zweiten Liga und im Jahr danach sind wir aufgestiegen in die Bundesliga. Überlegt euch das mal. Also das hat es ja auch schon gegeben. Allerdings leider auch die andere Richtung.
Ja. Genau. Ja. Es war so eine Gefühlswelt gestern bei mir, Achterbahn nach dem Essen. Sensationssieg zu Hause, dann danach diese souveräne Auftritt bei Viktoria Köln, wo man keine Angst haben musste, dann bekommst du Freitag das Essen-Ergebnis auf dem Ticker und reibst dir die Augen, kannst das nicht glauben. Natürlich geht dann eine Erwartungshaltung bei uns los, weil einer der ärgsten Konkurrenten schwächelt und das mal richtig. Und dann gehst du doch mit einer gewissen Erwartung doch in das Spiel dann in Duisburg rein. Und ja, da geht die Achterbahn dann auch mal wieder nach unten. Es fährt ja nicht nur geradeaus. Und so ging es mir dann gestern, ehrlich gesagt.
Ich hatte auch das Gefühl, dass nicht nur ich, sondern so alle um mich herum sehr euphorisch waren. Und da denke ich manchmal, ich so als Berufspessimist, das ist nicht gut. Na? Also ich meine, ich war trotzdem euphorisch. Also genau wie Ulf sagt, wir haben natürlich die letzten beiden Spiele top gespielt und also Essen, dieses fantastische Ding und dann, sag ich mal, das irgendwie in Köln ja bestätigt. Also, dass wir dieses Momentum haben und diese Cleverness und Coolness. Und dann, wie gesagt, noch die Ergebnisse. Also, Essen war natürlich irgendwie der Wahnsinn. Also, wo man sich wirklich die Augen reibt und denkt, ich guck nicht richtig dort im Ticker. Dann noch Aachen Hansa, was jetzt auch nicht verkehrt war, dass man sagt, okay, die Spreu trennt sich jetzt vom Weizen. Und da ist man wahrscheinlich dann irgendwie doch irgendwie sehr euphorisch reingegangen. Und ich habe das auch gestern schon auf der Pinnwand geschrieben. Es ist aber absolut im Rahmen der Möglichkeiten immer gewesen, dass du in Duisburg verlierst. Die sind nicht umsonst die beste Heimmannschaft, wir haben uns jetzt natürlich gedacht, ah, jetzt kommen wir mit unserem, wie wir gerade drauf sind, und dann sind wir halt die Einzigen, die denen eine Heimniederlage beibringen. Und ja, war dann halt nicht. Ich meine, das Spiel ging ja auch so los, also so ganz mental, aber da werden wir sicherlich noch näher eingehen in der Analyse. Duisburg hat das mit uns, also was Duisburg mit uns gemacht hat, war schon irgendwie nicht schön für uns. Na, logischerweise, wir haben ja die Energiebrille auf, aber so jeder Fußballtaktiker, der da irgendwie jetzt neutral drauf geguckt hat, der wird sagen, Duisburg hat alles richtig gemacht, hat genau das gegen Energie Cottbus gespielt, was man spielen muss, und hat uns da was aufgezwungen. Und das ist sowas, das hat mich auch runtergezogen. Also hat mich auch tierisch geärgert. Dass das auch alles aufgeht, ärgert mich auch tierisch.
Ja, wobei man, also eins muss ich sagen, und das hat mir gestern sehr gut gefallen. Erstmal großen Respekt vor Duisburg, das muss man echt sagen. Wir sind da durchgekommen, auch durch dieses Spiel mit einer sehr souveränen Leistung. Das ist aber für mich jetzt nicht so überraschend, weil Duisburg für mich schon die ganze Saison eine tolle Serie spielt. Klar, die hatten auch ihre Hänger drin, da waren auch Spiele mit dabei. Da haben sie auch gedacht, das verlieren wir nicht, und am Ende ist es doch passiert. Aber die spielen eine Top-Saison, und es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die ist von vorne bis hinten gut besetzt. Und wenn man jetzt auch sieht, dass Lobinger gar nicht dabei war, und die haben trotzdem gestern so gespielt, als würde diesen das gar nichts ausmachen, muss man schon sagen, ist ein würdiger Mitkonkurrent um den Aufstieg. Das muss man echt sagen. Und trotzdem, und das wiederum macht mich so optimistisch, trotzdem haben wir für meine Begriffe ein richtig gutes Auswärtsspiel trotzdem gemacht in Duisburg. Also wir haben Fehler gemacht, einen bösen Fehler. Das 1-0, Entschuldigung, das 1-0 ist unglücklich. Da muss man einfach sagen, da weiß Duisburg auch nicht, wie der reingegangen ist. Aber das Zweite, muss man sagen, das war halt ein blöder Stellungsfehler. Und das darf halt einfach nicht passieren. Jetzt müsst ihr weiterreden.
Ja, ich sag mal, bei Duisburg muss man ja auch dazu sagen, also wirklich, die haben das ganz clever gemacht. Und eine Effizienz vor dem Herrn. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Funk von uns irgendwann mal eine Parade hatte. Er ist gar nicht dazu gekommen. So die zwei, drei Schüsse, die aufs Tor kamen, zwei davon sind drin gewesen. Absolut effizient von Duisburg, kann man denen keinen Vorwurf machen. Konter sauber ausgespielt, Stellungsfehler von uns. Erste Tor hat mich schon wieder geärgert, weil ich 2-5 Sekunden davor noch sagte bei mir auf dem Sofa, ich sage, oh scheiße, Ecke, Standard, bumm. Frauchen fragt, na warum? Naja, 2 Sekunden später habe ich gesagt, deswegen. Das hat mich schon wieder so geärgert, weil uns das so oft passiert und der Mann auch für mich sehr, sehr frei gestanden oder zu frei gestanden hat, um da zum Abschluss zu kommen. Wer war es denn? Töpken hat ja schon nach 10 Minuten, stand ja auch schon mal ziemlich frei, so kurz vorm 5-Meter-Raum aus der Drehung gleich geschossen, trifft den Ball nicht. Auch da hätte auch schon 1-0 stehen können, sage ich mal. Hm. Und dann diese Ecke kriegen wir einfach nicht geklärt. Und da sage ich auch ein King Manu hätte dort jetzt nichts anderes gemacht als Svitinovic. Das ist so ein bisschen blöd. Und dadurch, das zog einen dann runter, weil wir bis dahin eigentlich, also aus meiner Sicht, sehr gut im Spiel drin waren, wie auch das Spiel gemacht haben. Duisburg hat gewartet auf uns, weiß nicht warum. Und dann irgendwo so ab 15., 20. Minute hatte ich so für mich so das Gefühl, auf einmal fing dann an, Duisburg mitzuspielen, selber zu spielen, und wir haben uns rausgenommen, irgendwo so gefühlt. Das habe ich nicht verstanden. Wir haben ja letzte Woche auch noch hier im Podcast gesagt, wir sollten probieren, unser Stiefel durchzuziehen, und den haben wir uns da selber ausgezogen. Ich weiß nicht warum, weil die ersten 5 Minuten war ich sehr zufrieden.
Also ich muss sagen, mir geht's nicht ganz so wie Ronny. Also der sagt irgendwie, wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Habe ich nicht ganz so gesehen, weil wir das wirklich uns haben das Spiel von Duisburg dann, also ab der 20. Minute, wie es Ulf sagt, aufzwingen haben lassen und bis zur 70. eigentlich nicht wirklich stattgefunden haben. Wir haben uns von Duisburg, spätestens nachdem die das 2-0 gemacht haben, haben wir es irgendwie einschläfern lassen. Das war ein Spiel, was nur noch irgendwie zwischen den Strafräumen stattfand. Ich fand uns ehrlich gesagt auch nicht gut in der ganzen Situation. Dass wir dann zurückkommen, dass wir wieder, sag ich mal, von der Band nachlegen, ein bisschen was in der ganzen Grundordnung dort tauschen und mit Tolga wieder irgendwie einen anderen Fußball bringen und die dann auch so ein bisschen einschnüren, das war natürlich dann top. Also gerade die Schlussphase, in der wir das Tor machen und natürlich auch hätten ein zweites machen können, das war natürlich super. Und das ist natürlich das, was man jetzt zum Schluss mitnimmt. Aber diese ganze Zwischenphase, ich sage mal so 40, 50 Minuten so zwischen unserer starken Anfangsviertelstunde und dann irgendwie, wie gesagt, dieser Tolga Shigerci und Henry Rohrig Einwechslung, würde ich jetzt mal so die beiden Punkte nehmen, hat mir das nicht gefallen. Also das war mir dann irgendwie zu wenig, da waren wir irgendwie Kaninchen vor der Schlange.
Ich habe das heute mit einem Kumpel geschrieben. Ich kam mir gestern sehr, sehr zurückversetzt an 2011. So gefühlt fast dasselbe Spiel, der Ablauf. Wir sind auch dort auch Pokal, ganz ja. spät. Pokal. Wir haben gut angefangen. Dann haben wir das Spiel so aus der Hand gegeben, auch durch die Atmosphäre. Und so ab der 75., 80. haben wir damals so diese Angst damals endlich abgelegt von unseren jungen Spielern. Und dann die letzte Viertelstunde, 10 Minuten, haben wir Duisburg an die Wand gespielt mit einem regulären Tor, was nicht anerkannt wurde. Aber genauso kam ich mir gestern auch vor, wo ich dann zum Schluss sagte, wir schaffen es sie doch reinzudrängen. Wir haben ja Torschüsse, Rohrig, Lattenschuss, Hannemann, das Ding, ich habe ihn eigentlich schon drin gesehen, wo ich sage, warum kommen wir so spät wieder in diesen Schwung rein? Aber das weiß ich nicht, ob es Tolga alleine jetzt mit diesem und mit Rohrig, aber ich gehe mit Thomas absolut mit, dazwischen war Luft bei uns. Bis 20. gehe ich mit und ab 75. sind wir wieder im Spiel drin.
Es ist ja auch definitiv eine Mentalitätsfrage und da hat Duisburg hat sehr viel Mentalität auf dem Platz gehabt und wie gesagt, die haben uns in Situationen gekillt. Die haben, Bulic sagt, ich habe Shigerci gefressen, ja, aufgegessen. Kann man jetzt, keine Ahnung, soll er sich feiern dafür? Ja, ich meine, das war jetzt nicht so, ja, aber es war trotzdem so, dass man gesehen hat, also die wussten genau, wen müssen die provozieren und das war einzig, das Ziel war eben Tolli auf die Nerven zu gehen, bis er die Nerven verliert. Ja, und das sind alles so eine Geschichten, wo man dann irgendwie so sagte, da sind wir so ein bisschen in uns zusammengesackt, also in dem ganzen Spielverlauf. Und da glaube ich schon, dass Tolga Shigerci, der kam ja auf den Platz, hat sich gleich seinen Bruder geschnappt. Bevor irgendeine Aktion war, hat er mit dem erstmal, also hart ins Gericht gegangen, hat mit ihm geredet. Also pass auf, das machen, keine Ahnung, was dir gesagt hat, sicherlich nichts Böses, sondern wahrscheinlich eine Motivation. Jetzt Augen zu und durch, Arschbacken zusammenkneifen und jetzt legen wir los. Na, was ja dann offenbar funktioniert hat. Aber wie gesagt, bis dahin, Duisburg, wie gesagt, das ist nicht schön. Ja, also wenn wir der Duisburger zuhören, das Osnabrücker Tun auf dem Fußballplatz fand ich jetzt auch nicht schön. Und die Duisburger haben mich so ein bisschen dran erinnert und haben das, finde ich, in meinen Augen noch getoppt. Ist erlaubt, ist nicht schön und ist natürlich nie für einen Gegner schön, ist aber auch irgendwie eine Qualität, die man jetzt irgendwie nicht gut findet als Gegner. Ja, so.
Ich habe mich gestern erwischt im Spiel, dass ich mir zu mir auch gesagt habe, wo ist bei uns ein Bulic? Wo ist bei uns in der Mannschaft so ein Typ, der dann auch mal schubst und grätscht, keine Blutgrätsche, um Gottes Willen, aber einfach dieses, ich habe bei Duisburg immer mehr das Gefühl gehabt, dieses Gallige, sage ich so, dieses Gallige war mehr da. Das hat mir bei uns gefehlt. Ich habe gestern gesagt, zu lieb sind wir, viel zu lieb durchs Spiel gegangen.
Ja, ich fand, wir haben das schon durchaus mal sogar 2-3 Mal gemacht. So, da gab's ja die Situation, wo der den dann einfach wegschiebt, der natürlich gleich mehr umfällt. Aber es ist halt ein Unterschied, ob du, sag ich mal, so ein Verhalten an den Tag legst in einem Heimspiel oder einem Auswärtsspiel. Eine Heimmannschaft, die wird gefeiert, ja, für dieses Vorgehen, haben wir ja gesehen, Bulic dort an der Außenlinie mit Shigerci. Wenn da sozusagen Funk den einen umstößt, dann ist natürlich sofort das Stadion da und krakeelt. Und da hast du es als Auswärtsmannschaft immer schwer, dasselbe da irgendwie zu machen wie die Heimmannschaft, die natürlich für alle Situationen gefeiert wird, dort mental. Und wenn dann irgendwie Wenn wir mal treten, dann ist die Hölle los. Und wir haben ja gesehen mit Borges gelber Karte, ja, da geht's ganz schnell, dass eine Karte gezogen wird.
Ja. Darüber werden wir auch nochmal sprechen müssen, über die gelben Karten, über die Schiedsrichterleistung, ohne dass ich das jetzt hier am Schiedsrichter festmachen will. Ich denke, das muss man auch nicht. Also die Niederlage, das muss ich, glaube ich, nicht extra betonen. Ich glaube, das wird auch von euch keiner anders sehen, oder doch? Die Niederlage mache ich am Schiedsrichter überhaupt nicht fest. Also er hat... Nö. eine irrsinnige Kette von komischen und falschen auch Entscheidungen dabei. Da muss man wirklich sagen, also da ist das Karriereende auch wirklich jetzt nahe, das muss man sagen. Also das wird Zeit, dass diese Karriere zu Ende geht, wenn man so pfeift. Aber dass wir deshalb verloren hätten, das ist Quatsch. Und ich glaube, das wird auch keiner so sehen.
Also da bin ich bei dir, Ronny. Also weil es waren jetzt auch keine irgendwie, keine Ahnung, Tore, also es gab ein Tor, aber da bin ich auch ausnahmsweise mal der Meinung des Schiedsrichters, das hat gepasst für mich. Ja. Ansonsten, wie gesagt, hat er für Duisburg auch irgendwie ein paar sinnlose Sachen gepfiffen. Also gerade diese Eckeneinwurfgeschichten immer, da lag er ja nicht nur bei unserer letzten Ecke falsch, sondern auch bei Duisburger Ecken öfters. Ne? Und ja, also wie gesagt, es war keine gute Leistung und vielleicht ist es. Ich habe ja immer gefordert, dass man so dann bei so einem Spielen doch einen höherklassigen Schiedsrichter schickt. Jetzt hat man das zum zweiten Mal gehabt und stehen zum zweiten Mal da und sagen, na, doll war er nicht. Mhm. Ja, und vielleicht ist es wirklich so ein Punkt, dass diese, sag ich mal, VAR-Geschichte, auf die sich die Schiedsrichter heute so ein bisschen verlassen und die dann in der dritten Liga mitkriegen, oh, hier gibt's ja gar keinen. So ungefähr.
Ja, er war auch für mich nicht souverän. Also alleine schon, wie er die gelben Karten verteilt. Also warum gibt der Tolcay Cigerci an der Stelle eine gelbe Karte? Also ein souveräner Schiedsrichter in so einem emotionalen Spiel, in so einem Spitzenspiel, selbst wenn der Spieler lamentiert. Ich sehe doch, der lamentiert ja mit mir, weil ihm permanent auf die Füße getreten wird. Also der ist ja, ne, und jetzt bin ich jetzt nicht bei Pele, der so 100%, der sagt, meine Spieler sind nicht geschützt worden und so. Ich habe jetzt keine so ganz bösen Fouls gesehen, die nicht geahndet wurden. Aber natürlich war immer jemand dran und das nervt. Und das ist ja menschlich, ne, dass Tolcay dann mit dem Schiri auch mal lamentiert, das ist doch normal. Das muss er jetzt nicht so tun, als wenn ihm das zum ersten Mal in seiner Karriere passiert. Und jeder, der Tolcay Cigerci kennt, der weiß, das ist jetzt kein Meckertyp, ne? Also der jetzt das ganze Spiel mit dem Schiedsrichter rummacht und den belabert und so weiter. Normalerweise passiert das nicht. Und deswegen fand ich diese gelbe Karte, ja, wenn man es böse will, dann wusste er, was er da vergibt. In dem Moment, dann hat er sehr genau gewusst, das ist die fünfte, mein Freund. So, jetzt hast es. Und bei Axel Borgmann muss man sagen, ganz klare Fehlentscheidung. Er spielt zuerst den Ball und die ganze Attacke, die ganze Bewegung geht überhaupt nicht in Richtung Bulic, sondern die geht gegen den Ball und ist aus meiner Sicht, wenn man es sich in der Zeitlupe anguckt, auch kein gefährliches Spiel. Er geht im Mittelfeld ganz klar in Richtung Ball. Bulic macht dann was draus. Da sage ich, Karma wird dich kriegen, mein Freundchen, auch noch dafür. Das geht nicht so einfach durch. Der Fußballgott guckt dahin. Ja, und dann kriegt der Borgmann aber die gelbe Karte und ist auch gesperrt. Und ja, ich weiß nicht, ich will da nichts, keine Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas. Aber ich weiß nicht, ob Robert Kamka das nicht ganz genau gewusst hat, dass die beiden im nächsten Spiel dann zugucken müssen.
Uiuiui, das ist harte Theorie. Also da würde ich mich mal raushalten.
Ja, aber für mich ist bei Borgmann ist es für mich auch, gehe ich mit, überhaupt kein Geld, nicht ansatzweise. Man muss ja die ganze Szene vom Anfang noch betrachten. Borgmann wird ja selber gefoult oder wird versucht zu faulen. Er bleibt stehen, läuft weiter. Klar springt ihm der Ball ein Stück weiter vor. Er geht hin, geht mit seinem starken linken Fuß hin, klärt den Ball, ohne den Duisburger zu treffen. Und dann, ich habe es mir aufgeschrieben, den Begriff, Borges Nachziehbein.
Bubic, Baba Kafati.
Wo ich sage, in so einer Szene mit diesem Tempo, er trifft den Ball, schlägt ihn weg Bulic. Und das zweite Bein kann er sich hier nicht hinten an den Rücken nageln. Was soll denn das? Es ist doch kein Foul und schon gar nicht gelbwürdig. Ich hätte das Spiel an der Szene sogar weiterlaufen lassen. Bulic wäre 3 Sekunden später aufgestanden, gehe ich jede Wette ein. Aber es ist kein Foul. Wenn, dann ist es Foul an Borgmann vorher schon. Dann muss er das zurückpfeifen. Wo er sagt, okay, Vorteil ist kein Vorteil, Foul an Borgmann, fertig. Aber definitiv kein Gelb. Und falls Duisburger zuhören, das hat nichts mit Energie Cottbus Fanbrille zu tun. Das ist meine ganz normale, selbstneutrale Meinung.
Ja, die kriegen wir wahrscheinlich nicht, weil ich bin tatsächlich der Meinung, dass A, hat der Schiedsrichter keine Zeitlupe und B, also ich denke nicht, dass das vorher ein Foul an Borgmann war, habe ich da nicht, da war ein bisschen Geschiebe und Gerangel halt und ich fand schon die Intensität, wie er zum Ball geht im Mittelfeld, das ist eine klassische gelbe Karte. Wenn du so, sag ich mal, reingehst, mit dem Bein gestreckt voraus, auch wenn du den Ball spielst. Also ich sage mal, es ist jetzt nicht irgendwie das erste Mal, dass es dafür eine gelbe Karte gibt. Also das ist klassisch, dieses sozusagen zu intensive Reinspringen im Mittelfeld. Das nimmt dann natürlich der Schiedsrichter gern mal, um das Spiel zu beruhigen. Ist dann natürlich blöd, wenn es sozusagen unseren Kapitän trifft, der jetzt nicht mal sozusagen einen Foul begeht und dann auch noch sich die fünfte Gelbe holt. Aber wie gesagt, diese Sachen gibt's halt. Und wie gesagt, ich bin irgendwie bei diesen ganzen Entscheidungen, so wie wir schon gesagt haben, deswegen haben wir das Spiel nicht verloren. Und ja, mein Gott, ich meine, zum Schluss, jetzt haben wir halt zwei gesperrte Spieler. So, und ich meine, hätten die nächste Woche die fünfte Gelbe gekriegt, wären sie dann übernächste Woche gesperrt. Oder hätten sie übernächste Woche die fünfte Gelbe gekriegt. Ich meine, jetzt wäre es vielleicht egal gewesen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir, also wir müssen das irgendwie ersetzen. Ich glaube, in einem Heimspiel ist das auch einfacher als auswärts. Und das ist jetzt die Aufgabe. Und wir wissen dann aber, dass sie eine Woche später zurückkommen und dann wieder da sind und mitspielen dürfen. Und das ist mir extrem wichtig. Und dementsprechend müssen wir die Kröte schlucken. Und wie gesagt, der Schiedsrichter allgemein hat einfach keine Linie gehabt. Das war aber so ein bisschen hin und her. Und dann hat er mal also ich sag mal, es gab ja dann auch Duisburger Fouls, wo dann, dann gab es dann halt keine Gelbe. Ne? Also dann gibt's dann wieder eine Gelbe für Meckern, wie gesagt, mit Chigerci. Wo man jetzt aber auch nicht weiß, also es war ja nicht der erste Disput mit dem Schiedsrichter auf dem Platz, war ja schon der zweite gewesen. Man weiß auch nicht, was er gesagt hat, also da will ich auch mich auch gar nicht so reinhängen in diese Sachen, aber es ist schon so wirklich, dass man sagt, also ein cooler Schiedsrichter, der sagt, ich bin jetzt hier sowieso der Größte von euch allen, weil ihr seid alles Drittligaspieler und ich bin mindestens eine Liga höher und das kläre ich mal auf eine andere Art und Weise. Das wäre natürlich hätte natürlich was von Größe gehabt, war jetzt aber nicht und naja. Auch nix, also auch keine Gelbe, wo man jetzt sagen kann, die kann man überhaupt nicht geben. Ja, das ist eine, wo man sagt, ja, die muss nicht sein, aber das ist trotzdem ist es, keine Ahnung, wahrscheinlich jedem DFB-Schiedsrichter-Lehrgang sagen die, ja, es ist durchaus korrekt.
Ja. So, jetzt müssen wir ohne die beiden ran. Wie werden denn die ersetzt? Was ist denn euer Gedankenspiel?
Ich will noch kurz zurückkommen. Wir können gleich weitermachen. Okay. Zweite Halbzeit. Die Szene Strafraumgrenze, ich sag nicht Elfmeter, aber Strafraumgrenze außerhalb, wo Hannemann von hinten gefoult wird. Für mich ganz klarer Freistoß.
Ja, klares Foul.
Da zeigt er überhaupt nichts an, gar nichts. Das war für mich ein Foul, Strafraumgrenze.
Ja, aber Strafraumgrenze war nicht drin, muss man auch sagen, kein Elfmeter oder so. Nee, ne? Also da soll man gar nichts da rein verlegen. Aber wäre eine schöne Freistoßposition gewesen.
Und wahrscheinlich auch eine gelbe Karte. Weil
und du hast ja noch eine gelbe Karte.
Rauscht von hinten ran. Also klar, gelbe.
Ja, deswegen. Das kann dann auch mal so ein bisschen kippen, so eine Szene.
Ah, ich meine.
War nicht der Schiedsrichter, den so ein Spitzenspiel verdient hat. Das muss man wirklich sagen. Also da hätte man sich was Souveräneres gewünscht, einfach von der Ausstrahlung her, eine souveräne Spielleitung. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, weil viele Entscheidungen, die da so falsch getroffen wurden, die sind ja von seinen Assistenten falsch getroffen worden. Also bis diese letzte Szene, der Assistent steht ja da, der muss auch sehen, dass nicht Hannemann den Ball ins Ausspielt, sondern der Duisburger. Also ich meine, das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so schwer zu erkennen, auch einfach an Bewegungsablauf der Körper. Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe das auch schon mal in einer alten Podcast-Sendung auch schon mal gesagt, wenn ich Schiedsrichter wäre, weil ich kann ja klugscheißern, dann beobachte ich auch ein bisschen die Spieler. Man sieht diese Szene, Flanke kommt rein, der Duisburger köpft das Ding über die Torauslinie. Und er köpft das raus und geht schon Richtung Tor, um sich zu orientieren, weil jetzt kommt eine Ecke. Da muss ich doch als Schiedsrichter sehen, wieso reklamiert er nicht auf Abstoß? Warum positioniert er sich schon für eine Ecke? Das muss mir doch zu denken geben. Aber dann auch mal den Arsch haben und zum Linienrichter rausgehen. Du, pass auf, ich habe das nicht genau. Was ist denn bei dir? Der Spieler läuft doch hier. Ist es vielleicht doch eine Ecke? Aber dieses Arrogante dann, nein, Abstoß. Das bringt mich dann so auf die Palme. Deswegen schreibe ich auch abends in keinen Chat dann mehr, weil ich dann so auf 180 bin.
Wir werden Ulf mal nach Frankfurt schicken zum nächsten DFB-Schiedsrichterlehrgang. Da wird er dann einen Kurs halten in Richtung das mentale Bewegen der Spieler auf dem Platz.
Ich erinnere, das war die Szene so. Mannheim, das Tor, wo kein Mannheimer reklamiert hat. Das haben wir damals alle durchgekaut. Keiner, alle so Kopf nach unten.
Die sind zusammengebrochen. Die wussten, dass das ein Tor ist. Die ganze Mannschaft von Mannheim, die hat das gewusst. Der Einzige, der es nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte, War ein Schiedsrichter.
Waren zwei, der Linienrichter, der freie Sichtart, haben wir damals auch festgestellt. Aber nageln wir uns jetzt nicht um Schiedsrichter fest. Der war nicht schuld an dieser Niederlage, aber es war doch erheblicher Einfluss auf den ganzen Verlauf im Spiel gestern. Aber wie gesagt, wir haben auch ab der 75. erst wieder richtig funktioniert.
Halten wir fest, dass auch bis heute die Schiedsrichter uns einfach nicht zuhören wollen. Wenn wir ihnen was erklären wollen.
Ich verstehe das gar nicht.
Wie es läuft, ja, genau.
Aber ich meine, eine Variante, um jetzt Tolcay zu ersetzen, wäre ja eigentlich Tolga von Anfang an spielen zu lassen. Ich meine, es ist nicht der typische Spielmacher, ne, nicht wie sein Bruder, aber es ist ja schon einer, der eine unheimliche Präsenz auf dem Platz hat. Ja, ich bin ehrlich, ich bin nicht der Trainer, ich bin nicht in Pele Wollets Haut, ich sehe die Jungs nicht die ganze Woche. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er in Duisburg von Anfang an spielt. Ich hätte das in der Atmosphäre mit seiner Erfahrung, was der schon alles mitgemacht hat, gerade auch so diese ganz großen Spiele, Champions League und so weiter, vor 30.000 Zuschauern da, hätte ich schon gedacht, dass er von Anfang an dabei ist. Also das hat mich ein bisschen überrascht, aber Pele wird seine Gründe gehabt haben, wird es auch nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Aber jetzt glaube ich, also im Heimspiel gegen Wiesbaden, also das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn wir den da nicht von Anfang an sehen.
Achso, ich kann... Also Pele überrascht mich immer wieder. Also ich würde nicht ausschließen, dass er erneut irgendwie, keine Ahnung, eine andere Lösung findet. Aber ich kann mir auch eigentlich gut vorstellen, dass Tolga vielleicht beginnt, aber trotzdem natürlich auf der zurückgezogenen Position bleibt, auf der ordnenden Position. Und kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Bociaris zentral startet und dass wir dann halt für die rechte Außenseite haben wir auch Optionen, ne? Also da gibt's ja auch ein paar Kicker, die da Tempo machen können. Also wir müssen ja zwangsweise umstellen. Und ich glaube, Borger hat jetzt Linksverteidiger wieder gespielt, nicht auf der 8. Das ist, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass wir eigentlich Straudi und Rohrig beginnen. Ja. Auf den Außenpositionen, wie wir schon mal hatten, genau, wo es uns auch überrascht hat. Aber das war auch.
Und gut gefallen hat, muss man dazu sagen. Hat das damals gut gefallen.
Aber ich glaube, es war ein Landespokalspiel, oder? Kann das sein? Das ist jetzt kein Gradmesser. Ich weiß gar nicht, ob die es nochmal gespielt haben. Ansonsten haben sie ja meistens dann beide auf einer Seite gespielt. Ja. Naja, es werden sich schon 11 finden, die auf dem Platz stehen. Und ich vertraue da dem Trainer, dem Pele, weil es hat ja bisher funktioniert.
Ich kann da eh nur spekulieren und meine Spekulation ist auch, gehe mit Thomas mit, Tolga oder mit euch beiden, Tolga eventuell von Beginn an, aber eher doch zurückgezogen, sie dieses ordnende oder Dirigent, wie ich letzte Woche gesagt habe. Und vielleicht, wir können ja nur spekulieren, Pelivan, Bociaris, Doppel-6 gespielt, dass Bociaris ein bisschen offensiver sich mit einschaltet vorne und Pelivan doch mehr so in der Mitte bleibt, dort ein bisschen der Ballverteiler ist und nach hinten die Absicherung hat über Tolga, King Manus wieder dabei. Und das ist so meine Spekulation. Aber wie gesagt, TG sagt's ja, Pele Wollitz ist für Überraschung gut.
Vielleicht auch mal eine neue Rolle für Lukas Michel bringt, weiß man auch nicht. Ne? Ist ja auch einer, der noch da wäre. Der hat für mich ja auch immer viel Potenzial, auch gerade nach vorne. Ne? Also auch jemand, der offensiv auch viele Impulse setzen kann. Also wird ein spannendes Spiel. Und das Gute ist, glaube ich, dass wir wissen, wie Duisburg gespielt hat. Das wissen wir schon. Die müssen vorlegen.
Liebe Grüße an unsere Kumpel in den Schacht.
Das Ergebnis von gestern, das war schon beeindruckend, muss man schon sagen, oder?
Ja, aber ich habe tatsächlich das Spiel irgendwie mangels Alternativen tatsächlich angeguckt, irgendwie so zum Abend. Und boah, das war schon eine dröge Veranstaltung von beiden. Ja? Also am Anfang habe ich auch, glaube ich, relativ schnell... nach Viertelstunde oder so führte ja Ingolstadt 2-0. Dann habe ich dann wieder, was man ja nie machen sollte, sozusagen gleich irgendwie auf die Pinnwand schreiben, während noch Spiele laufen, habe ich gesagt, das ist total blutleer, was Aue spielt. Und das hatte echt so einen Trainingskick-Charakter gehabt von beiden Seiten. Also die haben beide jetzt keine intensiven Zweikämpfe und so weiter gehabt. Und die Ingolstädter sind da durchaus gerne mal mehrfach durch den 16er der Aue spaziert, ohne irgendwie wirklich gestört zu werden. Aber aus irgendwelchen Gründen haben die sich wahrscheinlich in der Halbzeit geeinigt, jetzt drehen wir das Ganze mal und jetzt spielt Ingolstadt dieses Blutleere und dann kam Aue irgendwie und hat wahrscheinlich gedacht, also heute könnten wir tatsächlich mal einen Rückrundensieg den ersten Mal einfahren.
Den ersten, ja.
Ich drücke natürlich trotzdem die Daumen, dass sie jetzt vielleicht dadurch die Blutleeren dadurch das Blut geleckt haben und gegen Duisburg zumindest im letzten Heimspiel der Saison, im letzten Drittliga-Heimspiel jetzt erstmal für ein Jahr, dass die dort, sag ich mal, intensiv ins Spiel gehen. Das wünsche ich mir. Aber es sah gestern erstmal lange nicht so aus.
Ja. Naja, also Fakt ist eins, wenn man als Auer Spieler nochmal versuchen will, so ein bisschen raus mit Applaus aus der Saison zu gehen, ist das die letzte Möglichkeit. Und es ist für viele Spieler auch nochmal die letzte Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, das haben sie ja gestern schon gemacht. Also ich fand ja gestern hier, der Weinhauer, glaube ich, heißt er, hat ein Top-Spiel gemacht und Guttau mit 3 Toren. Die haben das schon verstanden, ja. Aber wie gesagt, Fußball brauchst halt 11. Und da waren einige dabei, da hat man nicht das Gefühl gehabt, dass die genauso denken.
Ja.
Mal gucken.
Mal gucken. Ja, jedes Tor kann jetzt entscheidend sein, ne? Das ist schon verrückt. Also, ne, ich bin offen. Ich halte es durchaus für möglich, dass Duisburg beide Spiele gewinnt und dass wir beide Spiele gewinnen. Und dann wird's halt auf dieses eine Tor besser ankommen, mindestens.
Ja, ja, und es gibt immer diese verrückten Ergebnisse und da habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen Bammel vor. Das war auch, sag ich mal, könnt ihr euch vielleicht auch noch dran erinnern, unser Bundesliga-Aufstieg 2006, wo wir am letzten Spieltag gegen 1860 gespielt haben, war am vorletzten Spieltag, hatten wir schon mal thematisiert, haben wir in Offenbach verloren. Da hatte unser Konkurrent war der Karlsruher SC und die hatten ein Heimspiel gegen Paderborn und haben dieses Heimspiel 7-0 gewonnen.
Mhm.
Und ein Heimspiel 7-0 gewinnst du nicht ohne freundliche Mithilfe des Gegners, dem es halt gerade mal egal ist. Und da hoffe ich jetzt einfach, ich meine, die letzten Wochen haben es jetzt nicht gezeigt. Das war ja schon vor einigen Wochen unsere Vermutung, die mit dem leichtesten Restprogramm und so weiter und so fort. Und da haben wir gesehen, dass eben keiner nachlässt bisher. Ne? Also da können wir, also Stuttgart 2 gegen Essen ist das beste Beispiel. Da ist man eher davon ausgegangen, dass es nicht 6-1, sondern 1-6 ausgeht. Ne? Also erstmal so rein vom Papier. Und war es aber zum Glück nicht.
Ja, da waren die Interviews von Uwe Koschinat gar nicht mehr so freundlich wie in Cottbus. Da war es gar nicht mehr so eloquent und so entspannt.
Genau. Ja, und plötzlich
nicht mehr so.
Ja, gentleman-like. Und plötzlich ist Pele, trotz Schiedsrichterkritik, ist er eloquent. Also da war ich auch ganz überrascht. Also letzte Woche schon und diese Woche auch in Duisburg wieder. Also alles ist ja wieder nett. Verrückt.
Ich habe so ein bisschen die Theorie mit dem Kumpel gehabt. Ich sage, wir haben es ja damals hier im Podcast auch gesagt. Essen ist hergekommen, ist ja unsere Vermutung. Und die sagen sich, ach, wir können ja auch verlieren in Cottbus. Wir bleiben ja vorne. So diese Rechnung im Kopf, die sie vielleicht hatten. Aber dann haben die nicht 1-0 verloren oder 2-0, sondern dieses Sensationsspiel, was wir gedreht haben, müssen wir die nochmal aufdröseln, wissen wir alle. Wo Magenta ja sogar ein Sondervideo dazu gemacht hat, zu diesem Spiel. Und ich glaube, das hat so einen Knack in der Mannschaft dort ausgelöst bei Essen. Das haben die nicht so einfach abgeschüttelt. Lehne ich mich mal raus. Denn jetzt die zwei Spiele danach, sie sind ja auf keinen grünen Zweig mehr gekommen irgendwo. Und ich glaube, da haben sich mächtig verkalkuliert oder verspekuliert mit diesem, naja, verlieren in Cottbus, danach bleiben wir vorne. Also das ging, glaube ich, mächtig in die Hose, falls so die Denkweise damals von Koschinat und Mannschaft war.
Also ja. im Gegensatz zur stumm geschalteten WhatsApp-Gruppe am Sonntag, war sie ja am Samstag durchaus noch ein bisschen aktiv. Ne? Und da hatten wir da haben wir alle festgestellt, dass irgendwie offenbar Rot-Weiß Essen in Cottbus am 19. April, 15 Uhr, irgendwie die Saison beendet. Also da hat unter anderem den Schalter bei denen ausgeschaltet. Bis auf Weiteres.
Man muss aber auch dazu sagen, dass das Spuren hinterlässt. Guck mal, du bist in der 72. Minute, deine Fans feiern dich und du feierst innerlich im Grunde genommen den Aufstieg. Nichts anderes war das ja, was wir im Stadion gesehen haben, da hinten aus der Fankurve. Ja, und dann wird das auf eine Art und Weise gedreht, die du ja selber auch als Spieler mit der Qualität, die auch Rot-Weiß Essen zweifellos hat, das erwartest du ja nicht, dass dir das passiert. Und dann passiert das. Und in dem Moment, ne, ich habe es ja gerade gesagt, Uwe Koschinat hat noch ganz, ja, nonchalant, na ja, also jetzt, und das war wirklich seine Worte, jetzt haben wir nur noch Heimspiele, hat er gesagt, nach dem Cottbus-Spiel. Ja, weil er natürlich immer dachte, bei jedem Auswärtsspiel, jetzt sind ja diese kleinen Mannschaften, da werden ja mehr Fans von Essen mitkommen, nur noch Heimspiele. Und dann passiert das. Ja, und dann ist eben genau das, wo du denkst, na ja, gut, jetzt können wir ja gar nichts mehr verlieren. Und genau dann passiert's. Und das müssen wir jetzt aber auch. Wir müssen genauso aufpassen. Weil auch aus meiner Sicht, wir müssen genauso aufpassen, dass wir nicht davon ausgehen, dass die zwei Siege, die wir jetzt noch brauchen, in diesen zwei Spielen, dass die gesetzt sind. Also, gerade diese beiden Mannschaften, Wiesbaden und Regensburg, ja. das ist für uns in der Vergangenheit, wir haben mit den beiden unsere Tänzchen gehabt.
Ja, also es gab einmal irgendwie unser Drittliga-Abstieg, da hat dann Wiesbaden, glaube ich, mal profitiert, glaube ich mal irgendwann, ne? Also kann ich mich gut dran erinnern. Und generell haben die ja beide, also ich meine, Wiesbaden war jetzt bis vor einigen Wochen noch mit in der Verlosung um den Aufstieg, bis zu der etwas unglücklichen Heimniederlage gegen Hansa Rostock. Das war auch, glaube ich, wo wir bei Stuttgart 2 gewonnen haben. Also war, glaube ich, auch so englische Woche irgendwann. Und bis dann, also bis Mitte der Rückrunde, waren die schon noch mit Ambitionen nach oben. Und Jan Regensburg zeigt es gerade in den letzten Wochen, also das, was sie drauf haben. Ja, und haben da offenbar auch so ein paar Stellschräubchen nochmal gedreht und plötzlich funktioniert das. Das ist natürlich beides logischerweise, also wie wahrscheinlich gar kein Spiel in dieser Liga irgendwie ein Selbstläufer ist. Auch wie gesagt, in Schweinfurt ist es kein Selbstläufer für Mannschaften dort zu gewinnen. Und deswegen, wir sollten jetzt erstmal auf Spiel 1 gucken und möglichst gewinnen. Also das wäre natürlich schön und logischerweise haben wir ja die Stärke und die Mittel dazu, das Spiel auch zu ziehen. Aber die 90 Minuten plus X müssen gespielt werden und erfolgreich gespielt werden. Weiter gucke ich noch nicht.
Nicht. Das macht ja auch keinen Sinn. Mein Reden seit Wochen von Spieltag zu Spieltag, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es ist so. Es ist wirklich so. Alles deckt sich ein mit Regensburg-Karten. Ich sage, Leute, kauft Karten für Duisburg und schaut erstmal aufs Duisburg-Spiel.
Das ist nur durch, aber da können wir jetzt auch nicht meckern. Da hatten wir einen ordentlichen Gästeblock mit 2000 Leuten und wenn man die Audiospur im Fernsehen bei Magenta war auch so, dass der Block ordentlich laut zu hören war. Und ich habe, was ich leider nicht gesehen habe, aber nur von Leuten gehört habe, die da waren, also Stimmung im Block muss fantastisch gewesen sein. Auch so ein bisschen, ich sag mal, argentinische Atmosphäre, hat man gesagt. Also diese so Konfetti-Papierschlangen-Geschichten, das muss so irgendwie auch ziemlich bombastisch gewesen sein. Ich hoffe, es hatte trotzdem jeder Spaß, der erstmal in Duisburg war und sind doch alle wieder gut zurückgekommen. Auf jeden Fall, Block sah gut aus und war auch gut zu hören.
Ja. Naja, ich sag mal so, viele haben wahrscheinlich, und ich zähle mich so ein kleines bisschen mit dazu, ich habe natürlich eine andere Hoffnung gehabt, aber viele haben wahrscheinlich diese Niederlage in Duisburg schon so in ihre Rechnung einkalkuliert, ne? Dass du gesagt hast, okay, das könnte passieren, dann ist es so, Hauptsache nicht hoch, damit wir zumindest in der Tordifferenz auf dem zweiten Platz bleiben. Am Ende kann es ja noch entscheidend sein. Ja, und dann müssen wir jetzt ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen. Wie gesagt, aufs Auer-Sicht. Ich hoffe, dass die Auer da wirklich nochmal im letzten Heimspiel zumindest nochmal eine Leistung zeigen, die ansprechend ist und die auch der dritten Liga würdig ist. Wie gesagt, da gibt es jede Menge Spieler, die wahrscheinlich nicht mit in die Regionalliga gehen wollen. Die wollen sich nochmal zeigen. Die wollen nochmal sich ins Fenster stellen. Dazu ist ja das Duisburg-Spiel eine super Gelegenheit. Gucken viele hin. Freitagabendspiel, das Einzige, was zu dem Zeitpunkt läuft. Ja, und dann müssen wir unser Ding erstmal ziehen und gehen gegen Wien Wiesbaden bestimmt nicht einfach. Das wird ein Spiel ohne Tolschei und ohne Borgmann. Gerade hat jemand im Chat geschrieben, ja, aber wir haben doch in Stuttgart auch ohne die begonnen. Ja, aber wir haben dann mit denen gewonnen. eingewechselt worden und uns das Ding gedreht haben. Das ist schon, ja, die Herausforderung ist schon groß, wobei ich glaube schon, die Mannschaft hat diese Qualität. Also das wird uns schon gelingen, auch eine super Leistung auf den Platz zu bringen. Und ich habe heute mit einem Mannschaftsarzt gesprochen, mit Andreas Koch, der mir vorhin erst nochmal gesagt hat, ich glaube, die Jungs haben den Charakter, die ziehen das. Und der ist so dicht dran und der hat so viel Erfahrung auch aus so vielen Jahren mit diesen Mannschaften. Der hat ja im Grunde genommen alles mitgemacht von Bundesliga, Zweiter Liga, Vierter Liga, Dritter Liga. Also der weiß, glaube ich schon, wenn man da reinguckt in die Tiefe und den Jungs tief in die Augen guckt, können die. Und da hat er mir heute gesagt, die können.
Kann ja Kochi im Mannschaftskreis die Ansage machen auf dem Feld vorher. Das ist ja mal was ganz Neues.
Das stimmt.
Selber auch so ein paar Storys auf Lager hat, ja. Nein, also ich glaube wirklich, also wir haben ja auch ohne die beiden Gesperrten eine Qualität. Das wissen wir. Also die Bänen alleine gewinnen auch keine Spiele. Und ich denke einfach, dass wir mental stark genug sind, ohne Zweifeln einfach 100% auf den Platz zu bringen. Und das ist dann vielleicht auch, vielleicht nicht in der ersten Minute, aber vielleicht dann in der 20. Minute, weiß ich nicht, ob das Wien Wiesbaden hinkriegt, wenn wir, wie auch gegen Rot-Weiß Essen, wenn wir 90 Minuten Vollgas, also mental Vollgas geben, ist das, glaube ich, schon irgendwie ein Punkt, wo man auch Wien Wiesbaden beeindrucken kann in unserem Stadion. Was, glaube ich, so voll wird wie noch nie, ja, also in der Saison. Heimbereiche sind komplett ausverkauft. Ich habe heute noch gehört, dass Wien Wiesbaden freundlicherweise, das ist auch erstmalig, das gab es nicht gegen Ingolstadt im letzten Jahr und das gab es auch nicht gegen Greifswald das Jahr davor, dass Wien Wiesbaden, da sind mir zu viel W drin, den Gästekontingent uns zur Verfügung gestellt hat, dass wir den Gäste-Sitzplatzbereich, den S1, und ich glaube, der N ist, glaube ich, der Eckblock, ne, der unüberdachte.
Der Eckblock.
Genau, die beiden wurden uns zur Verfügung gestellt und der S1 ist auch schon ausverkauft.
Ah, super. Ja, ja, das wird eine tolle Atmosphäre und ich glaube, wenn Wiesbaden merkt, für uns geht's noch um was, wir wollen, dann ist auch klar, dann wird es nicht so einfach für die hier in Cottbus zu bestehen. Ja. Aber es ist genau dieselbe Situation wie auch in Aue, ne? Auch da, das geht um nichts mehr so und die können befreit aufspielen und ja, ist alles möglich.
Ja. Fanszene-Aufruf, alle in Weiß, ihr befolgt das heute schon, wie ich sehe. will nur mal sagen, ich will mich da auch gar nicht einmischen, Fanszene ist Fanszene und die machen ganz viel und alles. Ich bin dagegen. Ich habe es zweimal mitgemacht und es ging zweimal in die Hose und denke immer, dieses alles, genau. Alle in Weiß, Mann, nee. Oh. Also soll jeder machen, wie er will und die meisten hören auf die Fanszene. Ich will nur sagen, ich komme nicht in Weiß.
Ja, ich auch nicht. Also das ist dieser Aberglaube, das hatten wir in Sendung 1, glaube ich, schon mal in Sendung 2. Aberglaube, das gehört bei mir auch dazu. Und in Weiß haben wir schlechte Erfahrungen gehabt. Es kann jeder gehen, alles okay. Die sollen auch dem Aufruf folgen. Das ist alles super für ein Gesamtbild im Stadion. Aber ich von meinem Aberglauben her halte mich da nicht dran. Entschuldigung.
Also es ist auch gar nicht böse gemeint und ich will auch gar nicht irgendwie jetzt da irgendwie einen Aufruf machen, dem nicht zu folgen. Das ist einfach eine Nummer, die liegt sozusagen auf der einen Seite diese Gesamtheit, was auch die Fanszene da irgendwie organisiert. Dagegen steht der Aberglaube und der alten Männer, die ganz oft zum Fußball gehen und sich jeden Tag überlegen, wie rum ziehen wir jetzt die Socken an und welche zuerst. Und dementsprechend gehe ich diesmal nicht in Weiß. Genau. Auch so. Ich für mich.
Ich glaube, das ist uns erlaubt.
Ich habe auch wieder jetzt beim Spiel auf dem Sofa hier drüben gesessen. Da habe ich gleich wieder gefragt, meine Family, die mitgeguckt hat, warte mal, habe ich beim letzten Mal, habe ich hier gesessen? Ja, du hast gegen Köln, hast du da gesessen. Gut, sage ich, jetzt sitze ich wieder hier. Jetzt haben wir verloren. Jetzt werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich auch wieder einen neuen Platz nehmen.
Ich aber ich sage mal.
Hier drüben am Esstisch sitzen.
Wahrscheinlich wie in der Küche wieder. Hast du auch schon mal gesessen, ne?
Ja, vom Laptop. Das habe ich auch schon gemacht. Ja,
ja, aber wir haben noch eine ganz klare Serie zuletzt gehabt. Wir haben zwei Siege, Havelse 60, eine Niederlage Osnabrück. Zwei Siege, Essen Köln, eine Niederlage Duisburg. Zwei Siege. Punkt.
Ja. Aber dann brauchen wir noch einen dritten im Landespokal.
Also ich glaube, wenn wir ein Ziel erreichen, dann schaffen wir vielleicht, dass wir am Samstag fest für den DFB-Pokal qualifiziert sind und stimmt. Dann
ja.
Krischo wahrscheinlich auch.
Ja, ja.
Das also dann Krischo auch, ja.
Coole Sache. Ja. Zwei Mannschaften im DFB-Pokal. Heute kam die Anschlusszeit raus, aber nur für den Fall, dass Energie nicht in der Relegation spielt, dann am 23. Mai zu einer, also so verrückten Anschlusszeit. Ich glaube, so früh war ich in meinem ganzen Leben noch nie im Stadion zu einem Pflichtspiel. 11.30 Uhr.
Ja, da habe ich auch so gedacht, früh shoppen. Aber ich glaube, selbst damals irgendwie gab es schon mal irgendwie an Männertag, gab es, glaube ich, auch schon mal ein Pokalfinale. Ich glaube, das war irgendwie 13 Uhr oder war das 11.30 Uhr? Ich weiß es nicht. Gegen Luckenwalde, kann ich mich noch dran erinnern. 11.30 Uhr ist wirklich irgendwie, keine Ahnung, also da habe ich früher als 14-Jähriger Fußball gespielt, so ungefähr, da kennt man das irgendwie her. Ne?
Also ganz verrückt, ich habe auch, musste zweimal hingucken, dachte, was, haben die sich verschrieben? 11.30 Uhr, nee, tatsächlich 11.30 Uhr war ja so in drei Wellen gespielt wird. Ja, immer so in der Konferenz, dass dann nicht zu viele gleichzeitig spielen, aber 11.30 Uhr, also ich meine, ich habe ja lange genug Fußball auch von innen gesehen, da weißt du ja gar nicht, wie du die Spielvorbereitung machen sollst, da musst du die Spieler um 7 aus dem Bett holen, damit die ein bisschen was frühstücken, dann nochmal, die können nur frühstücken, das war's, mehr geht nicht.
Vorteil vielleicht Krischo, keine Ahnung, vielleicht kennen die das so oder die frühstücken nicht, ich weiß es nicht. Ja, also ja, ich finde das auch ein bisschen komisch. Ich meine, es ist halt das Fernsehen. Ich meine, die machen halt die Konferenz und dann wollen die wahrscheinlich eben nicht mehr als irgendwie wahrscheinlich 6 bis 8 Spiele zusammenlegen und dann zerren die das halt von 11.30 Uhr bis da irgendwie bis 20 Uhr irgendwie durch. Ne? Dann ist ja Pokalfinale wahrscheinlich ist auch an dem Tag. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Muss das ja alles erledigt sein. Ja.
Ja, pff, ja. Ist halt so.
Ist so, ja.
Erstmal die beiden Spiele, die sind wichtiger.
Ja, die sind definitiv wichtiger und ich muss auch dazu sagen, wenn wir am 23. Mai um 11.30 Uhr spielen, dann bedeutet das ja wahrscheinlich auch, dass wir es geschafft haben und in keine Relegation müssen. Das wäre natürlich was sehr Feines. Da spiele ich auch gerne um 8.30 Uhr, da kann man mit dem FFG gerne nochmal reden. Dann können sie das Pokalfinale auch nochmal vorziehen.
Und vor 2 Jahren haben wir das Pokalfinale gewonnen, da hatten wir wahrscheinlich noch Restalkohol gegen Babelsberg nach dem Drittliga-Aufstieg, ne? ohne Training.
Das kennt ja Energie. Das war ja damals im DFB-Pokalfinale. Eine Woche nach dem Aufstieg gegen Hannover 96 war es ja ganz genauso. Wir sind dahin gefahren gegen das magische Dreieck, gegen den VfB Stuttgart mit bunten Haaren. Ich weiß noch, Ingo Schneider hatte, glaube ich, lila Haare. Ich glaube, Jens Melzig, der wusste gar nicht, ob er Männer oder Weiblein ist nach einer Woche Party. Ja, und dann haben wir da gespielt und das war gar nicht so schlecht. Es war jetzt, ne, also die haben das schon souverän gemacht damals, Stuttgart, aber es war jetzt nicht so, als dass man jetzt sagen könnte, wir hätten uns da blamiert. Ja.
Ich sage immer noch, heute noch, hätte Irgang damals das Ding reingesammelt.
Hm. Wer weiß.
Ich glaube, das will Detlef Irgang nicht mehr hören.
Ja.
Das hat er, glaube ich, zu oft gehört. Und wahrscheinlich... Ja. Sagt das sich auch selbst, kann ich mir auch gut vorstellen.
Macht ihm auch keiner einen Vorwurf.
Aber wenn wir gerade bei diesen alten schönen Zeiten sind, dann lasst uns doch schnell den Bogen bekommen, Dieter Krein. Wir haben das gehört, am Samstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Ich muss ganz sagen, es hat mich sehr angefasst gestern Morgen, als ich es gehört und gelesen habe. Weil ich habe ihn noch gesehen, zum 60-Jahre-Geburtstag hat man ihm noch gesprochen, Ende Januar und er hat mir einen fitten Eindruck gemacht. Er war jetzt überhaupt nicht irgendwie, dass man gedacht hätte, Mensch Dieter, dann müssen wir uns jetzt schon verabschieden von dir, sondern er war ganz okay, war noch auf der Bühne, hat ja da auch nochmal ein Interview gegeben, so wie wir das von ihm kennen. Also die Moderatorin unterbrochen, Moment mal, jetzt erzähle ich erstmal hier was und so. Also er war da noch ganz fit und ja, jetzt leider diese schlimme Nachricht, das ist wirklich für mich auch ganz, ganz viel Geschichte, was da zu Ende geht. Ich hatte ja sehr viele Jahre mit ihm gemeinsam verbracht und bin ihm auch zu großem Dank verpflichtet, muss ich wirklich sagen, weil Dieter für diesen Club auch mit jeder Faser seines Körpers gelebt hat. Das muss man ihm wirklich absolut zugute halten. Bis zu dem Tag, wo man ihn dann als Präsident nicht mehr haben wollte. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig so, 2005. Das muss man wirklich sagen, Dieter Krein, für die jetzt vielleicht noch nicht so lange zu Energie gehen, da muss man eben auch dazu sagen, dass Dieter auch zu seiner Zeit, in seiner Position damals in der Energiewirtschaft bei den Unternehmen, wo er war, für Energie auch unfassbar viel gemacht hat, viel möglich gemacht hat, gerade auch in der Sponsorensuche, gerade auch Unternehmen ranbekommen, weil er war ja da im Einkauf, er hatte die Kontakte, er wusste ganz genau, wer hat große Aufträge bekommen, wer hat jetzt Geld, mit wem können wir reden und das war Dieters Geschick, das konnte der richtig gut, diese Strippen ziehen, dieses Geld dran besorgen, das war wirklich grandios und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein damals überhaupt für diesen Weg von der Regionalliga bis in die Bundesliga, dass das möglich war, dass da einer war, der sich so reingegeben hat, der so gelebt hat für Energie.
Ja, also meine Erinnerung war irgendwie natürlich eine Zeit lang irgendwie, also das war der Präsident, es war immer der Präsident, er war ja sehr lange im Amt und irgendwie in diesen ganzen erfolgreichen Zeiten über, ich würde jetzt mal sagen, so 10 Jahre bestimmt, oder so 95 bis 2005 dann wahrscheinlich 10 Jahre war der Präsident, war ja auch öffentlich wahrnehmbar, ja, hat ja kein Blatt vor den Mund genommen,
ja.
Immer ein, ich sage mal, immer ein Kesselspruch, würde man heutzutage sagen. So manche Sprüche würde man wahrscheinlich noch deutlich hinterfragen. Aber war so ein volksnaher Typ gewesen. Ja? Also auch in der ganzen Aussprache und so, hat er nie, also wahrscheinlich nie irgendwie ein Coaching gehabt, wie man sich ausdrückt, sondern hat einfach frei von der Leber losgeredet. Ich fand ihn ganz cool, genau. Und ich habe auch ihn immer mal, zum Schluss war er jetzt immer noch in Weißwasser bei den Füchsen, da habe ich ihn 2-3 Mal getroffen, also zumindest mal immer die Hand gegeben, und er wusste wahrscheinlich immer noch irgendwie so, kannte mich so ein bisschen als Energiefan und hat dann auch so zu mir gesagt, ja, wie läuft, was ist denn da jetzt los und was hältst du denn davon, was da gerade passiert, also Viertliga-Zeiten, ne, ja. Und so weiter. Ja, das ist, da fühlte ich mich dann geadelt, dass der Energiepräsident oder ehemalige und Ehrenpräsident da sozusagen auf mich zukommt und mich dort anquatscht.
Na, damals die Stuttgarter hatten ja ihr magisches Dreieck, wie Ronny es ja vorhin schon sagte, und wir hatten ja zu dieser Zeit auch unser magisches Dreieck sozusagen.
Das Bermuda-Dreieck. Würde mal schätzen, das ist eine Formulierung, die hat sich bestimmt Ronny ausgedacht mal irgendwann.
Mit Krein, Staber und Ede Geier. Hm?
Na, also das waren ja die heiligen drei Könige, fand ich.
Das ja.
Ja, und das Bermuda-Dreieck war ja Hossmann, Benken, Melzig. Wo die Stürmer verschwunden sind.
Ja.
Nee, aber tatsächlich.
Die sie gar nicht
reingetraut haben. Man nannte das ja damals das Dreigestirn. Ne? Eder, ja. Klaus Starbach als Manager und dann eben Dieter Krein als Präsident. Und das muss man ja auch sagen. Die haben sich hervorragend verstanden. Die haben sich auch mal gestritten. Ah, da könnt ihr euch nicht vorstellen. In der Geschäftsstelle. Ich meine, ich habe eine Etage tiefer gesessen. Das war manchmal, also das hast du bis unten gehört, wie die Kesselflicker. Aber am Ende haben die immer dasselbe gewollt. Erfolg für den Club. Ne? Und die waren auch alles ja Typen, alles Alpha-Tiere. Von Klaus Starbach über Dieter Krein und Ede Geier sowieso. Da könnt ihr euch vorstellen, die waren nicht immer einer Meinung. Aber das, was sie dann nach draußen gemacht haben für den Verein, das war eben wirklich immer stark. Und so nehme ich das, muss ich sagen, auch heute wieder wahr. In der Kombination Pele Wollitz und Sebastian Lemke, also die sind sich nach außen auch total einig. Ne? Also da gibt's nicht irgendwie Eitelkeiten, dass der eine dem anderen irgendwas nicht gönnt oder ihn in der Öffentlichkeit irgendwie zurechtweist oder irgendwie sowas. Das ist gut, das brauchst du auch, sonst wird's halt immer schwierig. Du musst eben an einem Strang ziehen, das klingt so flach, aber gerade im Fußball, da ist die Versuchung ja so groß, durch die Medien und durch die Fans und so viel Schulterklopfer und alle finden dich toll und alle, das machen sie super und irgendwann glaubst du ja dran. Aber du musst halt geerdet bleiben, du musst halt wirklich bei dir bleiben und an das glauben, was wirklich ist und nicht, was die Leute dir erzählen. Und das ist eine Qualität, die ist heute wieder im Club da. Die jetzigen, die da handeln, so nehme ich das wahr, machen das sehr sachlich und deshalb sind sie auch erfolgreich. Und so war das damals auch. Auch wenn Klaus und Dieter, Ede Geier, das waren drei, ich war Pressesprecher, Leute, die waren drei Leute, die nicht zu steuern waren. Du konntest denen nicht vor der Pressekonferenz sagen, das sagen wir heute aber nicht. Unmöglich. Ne? Also du konntest auch hinterher, konntest du denen dir sagen, ah, das war nicht so gut, das hätte die gar nicht interessiert. Also wusstest immer nur, wo sind Handfeger und Schaufel, wo müssen wir jetzt aufhegen, das war dann mein Job, aber dass du die hättest steuern können, die drei Könige, die das Dreigestirn, das war unmöglich. Dafür waren die viel zu, ja, die haben viel zu sehr in sich geruht und sie haben es ja auch gut gemacht. Am Ende des Tages haben sie es volksnah gemacht, haben es anfassbar gemacht, auch zu Bundesliga-Zeiten war der Club nie abgehoben oder so. Also gerade auch so ein Dieter Krein war immer volksnah, konntest du immer anhauen, hey Dieter, und hat er zurückgewunken oder hat er mit dir gequatscht, und das war ja nie irgendwie so ein Sonnenkönig oder sowas. Und das, ja, das hat er sich bewahrt. Ich
glaube, keine Eitelkeiten von diesen drei Herren, die wussten das genau einzuordnen, genau wie das Cottbuser Umfeld, wie der ganze DDR-Fußball, der Ostfußball, dass wir das kleine gallische Dorf dort mitmischen, und das wusste jeder einzuordnen. Da ging es wirklich nur rein um den Verein, ums Überleben des Vereins, Gelder ranzuschaffen. Da stand nicht ein Dieter Krein oder ein Ede Geier da am Rampenlicht, das wollten die gar nicht. Es geht darum, dieses gallische Dorf am Leben zu halten in der ersten oder in der zweiten Bundesliga. Und dem wurde alles untergeordnet.
Naja, Dieter Krein ist schon mal auch gerne, sag ich mal, zum sonntäglichen Stammtisch hier auf DSF damals noch. Das weiß ich auch mal, da wurde auch mal Dieter Krein eingeladen.
Wurde immer eingeladen, aber.
Ja, ja, da wussten die natürlich auch in München sozusagen, was sie sich davon versprechen können.
Klar.
Na klar, und da wusste es dann, da kommt so einer, der poltert auch ein bisschen, ne? Ja. Nein, aber ich glaube, das Wichtige, und das ist, glaube ich, die Parallele von damals zu heute, ist eben, dass, glaube ich, alle einfach in ihrem Kompetenzbereich bleiben und einfach dem anderen, also glaube ich, auch ein endloses Vertrauen entgegenbringen und sagen, okay, du kümmerst dich um den Sport und du bist dafür verantwortlich und da fange ich jetzt nicht an, dir reinzuquatschen. Und überhaupt, dass man eben, sag ich mal, eben so zusammenhält und zusammengeschweißt ist, dass man sich eben durch auch nicht von außen auseinander dividieren lässt, weil ich glaube, damals wie heute ist das eine Sache, was ganz viele versuchen. Immer mal irgendwie dort irgendwie Stöckchen zu werfen und irgendwie schlechte Stimmung versuchen reinzubringen. Und das hat bei Geier, Starbach, Krein nicht funktioniert und das funktioniert bis heute zum Glück auch bei Pele Wollitz und Sebastian Lemke nicht.
Ja. Ja, damals 10 Jahre nicht, ne? Jeder war 10 Jahre da und die drei waren auch 10 Jahre wie Pech und Schwefel, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, Dieter hat das später auch bereut, dass man dann an Ede nicht mehr festgehalten hat, dass man ihn dann hat gehen lassen, weil dann war so ein Fixpunkt im Verein. Ne? Der war dann plötzlich weg. Ja, es war ja dann so diese Frage, ja, machen wir jetzt mal was Neues, hauen wir den raus oder nicht? Und dann haben die sich halt einfach auch von dem, ich sag's mal, öffentlichen Druck, haben die sich da beeindrucken lassen. Und dann hieß es ja, Geier hätte das Stadion leer gespielt, da waren ja bloß noch 4000 Leute oder so, ne, wo man dann heute sagen muss, ja, aber vielleicht hätte das nächste Spiel auch wieder gewonnen und vielleicht wäre es dann die Geschichte ein bisschen anders gewesen. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, dass wir damals ganz großes Glück hatten, dass wir genau diese drei hatten und eben vor allem auch einen Dieter Krein.
Absolut. Kann man zustimmen.
Ja. Geburtstag war auch. Können wir auch noch gratulieren. Ja. Ralf Lemke.
Ralf Lemke, Mr. Energie.
Ja. Ein bisschen überschattet, aber auch 70 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch auch von der Stelle. Nachträglich jetzt, aber auch am Samstag, ja. Geburtstag hat leider nicht geklappt mit dem Geburtstagsgeschenk der Mannschaft. Ja, aber
kommt gut. Eine Woche später halt.
Kommt ja.
Hängt noch im Verteilzentrum fest, genau. Nein, ich habe den auch letzte Woche bei einer Firmenveranstaltung getroffen, Ralf Lemke, und da kam tatsächlich irgendwie eine Frau, die glaube ich, auch Podcast hier bei uns verfolgt und sagte zu mir, ob ich ihn denn kenne, den Ralf Lemke. Und dann da habe ich was gesagt, ich kenne den sogar noch mit Oberlippenbart und zwar nicht in Grau, sondern in Schwarz. Also das war ja wirklich, Ralf Lemke war der Mannschaftskapitän damals Anfang der 80er, wo ich angefangen habe zum Fußball zu gehen und das war natürlich sozusagen mein erster Star war Ralf Lemke gewesen und dementsprechend nochmal ganz persönlich alles Gute zum Geburtstag.
Ja, auch großartiger Kicker. Auch immer einer, der 100% gegeben hat.
Genau. Sein Lieblingsspruch war immer, wenn wir schon nicht gewinnen, treten wir den wenigstens den Rasen kaputt.
Ja. Ja, es gibt auch was noch mehr zu feiern, nicht nur den 70. Geburtstag. Wir haben am Wochenende, wir haben ja letztens auch schon drüber gesprochen, über die tolle A-Jugend. Die hatte zwar zwischenzeitlich so eine kleine ärgerliche Niederlage, aber vielleicht sogar dadurch jetzt ein Gegner, der ihnen besser gelegen hat, beim 1. FC Kaiserslautern haben die gewonnen.
Genau, 2-0-Sieg im Achtelfinale der deutschen Meisterschaft. Also nicht direkt auf dem Betze, aber da auf so einem Trainingsgelände. 2-0 gewonnen, habe auch gestern gelesen, waren irgendwie 250 Zuschauer und sogar irgendwie 30 Cottbusser.
Ja, okay,
super. Ich weiß nicht, ob Familien oder Fans, es gibt ja auch Groundhopper, die gucken sich sowas an.
Ja.
Genau, und man hat ja erst so ein bisschen gedacht, ach, im letzten Spiel verloren und vor allem auf Platz 3 zurückgerutscht, wo man Auswärtsspiel hat und dann Kaiserslautern, die aus einer starken Gruppe kamen, dort Zweiter geworden sind. Ja, aber 2-0 gewonnen und ich habe jetzt mir auch mal so die restlichen Ergebnisse angeguckt in der Liga. Also einmal steht es natürlich fest, wir sind im Viertelfinale und wir spielen im Viertelfinale gegen die TSG Hoffenheim. Auch wieder auswärts, weil die in ihrer Gruppe Erster geworden sind. Und das ist übrigens auch am kommenden Samstag, wenn wir gegen Wiesbaden spielen, auch um 11 Uhr früh. Also die müssen auch sozusagen, die können das mit dem Frühstücken und Anschwitzen dann schon mal üben für unsere Männermannschaft. Genau, und ich hatte auf jeden Fall, wie gesagt, die Ergebnisse geguckt, weil ich sag's, ja, Hoffenheim, die sind irgendwie Gruppenerster geworden in einer starken Gruppe und das, da hast du ja keine Chance und so weiter. Aber die haben ganz knapp gegen Schalke 2-1 gewonnen, die auch nur Vierter in ihrer Gruppe wurden. Und in derselben Gruppenkonstellation war zum Beispiel Wolfsburg war in der Schalke-Gruppe, die waren Erster, also und die haben empfangen den SC Paderborn als Gruppenvierter aus einer anderen Gruppe. Und dann denkst du erstmal so, Wolfsburg, ja, die haben doch auch wieder so eine Top-Nachwuchs, da irgendwie alles top finanziert und gegen Paderborn. Ja, hat Wolfsburg mal 1-5 verloren zu Hause. Ne? Also das heißt erstmal, auf diesem Junger U19 ist offenbar alles möglich und das Spiel ist nicht verloren und wir spielen in Hoffenheim, Daumen drücken, da ist was möglich. Und wir haben offenbar einen Top-Jahrgang gerade am Start.
Das ist es ja, was ich sage. Das, ne, also da würde ich mir halt wünschen, wenn wir wirklich jetzt aus der U19 so einen Top-Jahrgang haben, dass es uns da wirklich gelingt, so 2, 3, 4 Leute. Ich meine, ne, ihr wisst das, das kann ja nicht nur für die erste Mannschaft wirklich wichtig sein, sondern eben auch mal später, wenn du einen transferierst, das dann aus dem eigenen Nachwuchs, was da dann Ausbildungsentschädigung noch fließen könnte und so weiter, dass wir da wirklich mal jemanden halten, dass es auch gelingt, jemanden in die erste Mannschaft zu kriegen. Ich meine, der Weg ist weit, das muss man ganz klar sagen, sollte uns, und davon gehen wir ja aus und das hoffen wir alle, sollte uns der Aufstieg wirklich gelingen, dann ist das natürlich nochmal eine andere Klasse. Ne? Zweite Liga, dann mit so jungen Spielern, aber trotzdem, ja, man sieht es ja auch bei anderen Vereinen, da ist öfter mal einer dabei, wo du sagst, wow, der ist so jung, guck mal an. Und dann spielt er sich da fest. Und das würde ich mir halt auch wünschen, dass uns das wieder mal gelingt, so aus dem eigenen Nachwuchs, das wäre cool. Gerade vielleicht auch aus so einer Mannschaft, die jetzt in dieser Saison so stark spielt.
Das wünschen sich, glaube ich, verdammt viele, aber ich glaube, wir haben so ein Energieproblem ist, was wir auch schon angesprochen haben, dass wir in jeder Saison bis zum letzten Spieltag um unsere Ziele kämpfen müssen. Und das ist dann einfach keine Zeit, wo man mal in 18-Jährigen einfach mal reinwirft. Weil ich glaube schon, dass da, also, oder ich würde sagen, ich weiß auch, dass da 2, 3 Jungs mittrainieren bei der ersten, ne? Also die da irgendwie oben rausgucken und immer mal dort Training mitmachen müssen und müssen, dürfen, ja, und da gibt's bestimmt so den einen oder anderen, wo dann so Pele sagt, ja, den würde ich ja schon mal gerne auf die Bank setzen und den würde ich dann auch mal, keine Ahnung, mal in so einem Spiel irgendwie auch mal eine Halbzeit bringen, ne? Nicht nur irgendwie 5 Minuten oder so weiter. Aber dadurch die Situation, wie sie jetzt ist, ja, wie wir in der Saison stehen und in der Tabelle und wir haben 2 Spieltage und da hast du einfach gar keine Chance, irgendwie mal zu sagen, okay, ich werf mal so einen jungschen Typen mal rein, ne? Und das machen wir jetzt seit 4 Jahren in Folge. Ne?
Also, ja, das stimmt.
Schade.
Ja. 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 Aber gut, vielleicht hast du mal das Glück, dass sich einer so festspielt, dass er schon in der Vorbereitung zeigt, hier, mit mir ist in der Saison zu rechnen. Ne?
Ja, Can Mustwa ist das beste Beispiel. Ich meine, dem wurde gesagt, komm mal wieder her im Sommer, trainiere mal mit, mach die Vorbereitung mit und dann gucken wir mal, ob wir dich wieder verleihen oder ob du hier bleibst. Und dann blieb er hier.
Ja.
Und hat seine Einsatzzeiten.
Ja. Und spielt vielleicht am Ende der Saison nochmal eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht auch Can Mustwa eine Variante, die jetzt bei Pele im Kopf ist, für Tolcay Cigaci.
Ja, war auch ein Faktor am Sonntag gewesen, ja. Wo er reinkam, ja. Ging nochmal die Post ab.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja.
Ja, Lage der Liga. Lass uns nochmal ganz kurz über die Konstellationen gucken. Ja, also, Rostock raus. Was sagt ihr?
Für mich auch raus. Ja. Also ich glaube, das war das perfekte Ergebnis. Wenn die haben ja auch geführt 1-0, aber jetzt auch Aachen nicht mehr reingerutscht, haben jetzt, ja, ich glaube auch, die sind durch. Also es sind die ersten 4 machen die ersten 3 Plätze unter sich aus. Auch wenn es da noch theoretische Möglichkeiten gibt, dass die noch reinrutschen könnten, aber ich glaube jetzt, wie gesagt, da, wo wir gerade diskutiert haben, wer spielt gegen wen und alle denken sozusagen, wir brauchen 2 Siege zum Saisonende, wäre jetzt ein Ding, wenn jetzt alle 3 dort oben jetzt einfach 2-mal verlieren. Und das ist ja so ungefähr die Voraussetzung, die es braucht für Hansa, ne? Und Ferl.
Die müssen ja selber beides, die haben 5 Punkte, selber beides und oben muss ja alles verlieren. Das ist ja unrealistisch.
Ja aber wird fürs nächste Spiel nochmal spannend. Ferl spielt gegen Essen, ne? Also das ist ja nochmal eine kleine Chance und wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass Ferl überhaupt noch eine Chance hat, dass sie da in Essen nochmal dreifach punkten. Also das, ja, das würde uns ja auch in gewisser Weise helfen, weil das ja bedeuten würde, dass wir dann schon mindestens die Relegation hätten.
Mhm. Also Ferl ist auf jeden Fall auch wieder in der Spur, ne?
Ja.
Genau.
Die sind in der Spur wieder. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall. Ne?
Also die haben das vor ein paar Wochen haben das dann irgendwie abreißen lassen, ja, haben das dann jetzt nicht mehr aufgeholt, weil natürlich auch oben die Mannschaften dann, wie wir halt gepunktet haben, und das holen sie nicht mehr auf. Aber jetzt, glaube ich, die letzten drei Spiele, würde ich jetzt fast sagen, haben sie alle drei gewonnen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich glaube.
Ja.
Habt ihr gesehen, wie die Magenta-Experten getippt haben? Habt ihr es gesehen?
Oh, ja, genau. Das ist genau sowas, wenn ich sowas sehe, wo ich immer sage, sowas will ich nicht sehen. Okay. Heute war jetzt gerade, heute war bei RBB, so steigt Energie auf, und dann waren diese ganzen Konstellationen, wir holen 6 Punkte und wir holen 4 Punkte, und da habe ich gesagt, nee, da habe ich gleich Clay ausgemacht.
Sowas lese ich gar nicht, sowas lese ich nicht, gucke ich nicht, nee.
Ja, genau. Nee, aber ich habe es natürlich gesehen, aber so sind Experten, die sind ja nicht wie wir, ne? Also.
Na, alle Experten haben vor der Saison gesagt, 1860 München ist Aufsteiger Nummer 1, so viel dazu zu den Experten.
Ja,
stimmt, das stimmt. Naja.
Die ganzen Experten haben sie auch jede Woche, haben sie gesagt, jetzt lege ich mich aber fest auf die Mannschaft. Die Woche später haben sie sich wieder auf eine andere festgelegt. Und die Liga bleibt verrückt. Also bin ich sicher.
Also das, wenn man die Ergebnisse auch sieht von Spieltag zu Spieltag, das ist eine, crazy Liga. Also muss man wirklich sagen, also ich finde es auch faszinierend. Wir maulen ja so oft auch über die dritte Liga und Schiedsrichterleistungen und dieses und jenes und so. Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, es macht auch Spaß. Also das ist so, weil es so verrückt ist, ne? Also, und weil das Leistungsniveau auch so dicht ist und jeder kann jeden schlagen, es ist schon irgendwie eine coole Geschichte.
Ja. Ich meine, es gab jetzt auch gestern einen neuen Torrekord in der Liga, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt schon gelesen oder mitgekriegt habt. Gestern bei Ingolstadt gegen Aue war das 3:1 von Kostli, habe ich mir aufgeschrieben, 1138. Treffer der Saison. Vorherige Saisonrekord waren halt 1137 Tore in der Saison 2019-2020. Und das heißt ja Offensivfußball. Viele Tore. Und wie gesagt, der wurde gestern, ich meine, vor allem nach den 3:1 fielen ja noch 4. Also gestern allein schon. In dem einen Spiel. Nochmal hat dann einfach Aue noch 4 gemacht. So. Dir nichts. Ja, also, aber das ist ja.
Als Fan hast du eigentlich Spaß mit der Liga. Also als neutraler Zuschauer sowieso, ne? Also wir sind ja nicht neutral, wir müssen auch mal leiden. Das werden wir mit Sicherheit in den letzten 2 Spielen totale Nervenbündel werden. Ich werde nach Regensburg fahren. Seid ihr auch dabei?
Ich bin auch dabei, ja.
Ja.
Ulf? Jugendweihe.
Ach, wie willst du das denn durchstehen? Um Gottes Willen.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das denn kriege.
Dafür hast du dich aber gut gehalten.
Nee, also das werde ich mir auch im Stadion angucken und die letzten 2 Spiele also wirklich beide live sehen. Und ich, also wobei ich sagen muss, im Stadion vertrage ich es besser. Also ganz schlimm ist hier vom Fernseher. Das ist so, da ist nochmal mehr Leiden. Im Stadion.
Also ich hatte es auch, ich habe mit Freunden geguckt, wahrscheinlich war das der Fehler. Ja, also das war mein. Also wo ich sozusagen mein Algorithmus und mein Aberglauben-Stinks-Bums gebrochen habe. Man hält es trotzdem nicht aus. Also ich bin auch lieber im Stadion zwischen den Leuten und irgendwie, keine Ahnung, kann man sich irgendwie ablenken oder so weiter. Da irgendwie vorm Fernseher sitzen und Gesicht zu ziehen, ist auch nicht so meins. Aber noch ganz kurz zur dritten Liga. Schon geil, die Liga. Und ich glaube, dass ich auch wahrscheinlich mein Magenta-Abo nächstes Jahr behalte, obwohl ich es nicht mehr brauche, um meine Mannschaft zu sehen. Aber die Liga macht schon Spaß und ich gucke mir das dann wahrscheinlich auch nach wie vor an. Ist genauso, wie ich die Regionalliga Nordost nach wie vor verfolge und das spannend finde und da mal reingucke, wenn die mal im MDR oder sowas da mal irgendwie ein Spiel live zeigen. Das nimmt man dann irgendwie, wenn man dann selber mal da drinne war. Man ist jetzt froh, dass man dort weg ist, aber man nimmt es trotzdem mit und verfolgt das alles. Also, ja.
Das ist ja auch das, was man lange nicht durch, ne?
Ja, aber das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch das, was mich immer ein bisschen tröstet. Also, wenn wir das jetzt wieder erwarten, nicht schaffen sollten, dann haben wir nächstes Jahr trotzdem eine geile Zeit vor uns. Also, da bin ich mir sicher. Also das die Liga ist ja jetzt nicht irgendwie, wo du jetzt sagst, um Gottes Willen, jetzt müssen wir halt auf dem und dem Dorf spielen, ne? Sondern das ist ja trotzdem auch, ja gut, die Aufsteiger, die jetzt dazukommen, okay, Sonnenhof, Groß-Asbach, da müssen wir zweimal in dieses Stadion fahren, das ist jetzt nicht so prickelnd, aber Meppen ist wahrscheinlich schon wieder Kult.
Ne? Ja, aber da haben wir noch nie was geholt. Meppen ist doch irgendwie sozusagen, ist doch unser, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie Bayern für Real Madrid, ist ja Meppen für uns, ja, also ja. La Bestia Negra in Blau aus Friesland, ja. Wahnsinn.
Der unüberwindbare genau. Stefan Brasas.
Brasas, oh Mann, Brasas. Echt, die hatten schon,
der war Kult.
Der war holzgeschnitzt.
Genau. Ja, genau.
Ja, cool. Ja, Männer, haben wir noch ein Thema?
Ich habe natürlich noch ein Thema. Ja. Wählen. Sportshow.
Natürlich.
Tor des Monats.
Stimmt,
ja. Ich habe gesagt, das Ding muss in die Auswahl und sie haben es reingenommen. Und harte Konkurrenz, weil so ein paar Hackenheinis dabei sind, wo ich dachte, verdammt, warum? Wo du sagst, so ein Fallrückzieher, der auch dabei ist, wo ich sage, das ist ja heute gar nicht mehr spektakulär. Ja, da sagst du irgendwie, bei jedem Tor des Monats Auswahl von 5 warst du irgendwie zwei Fallrückzieher dabei. Und jetzt war da aber, wie ist das, was, Bielefeld oder so? Das ist so ein Hackentor, wo ich dachte, scheiße, das ist schon gut, ja. Also, aber ich meine, Tollys Ding ist natürlich irgendwie trotzdem. Ja, genau. Also passt absolut in die Auswahl.
Aus so vollem Lauf und dann so cool abgeschlossen. Also das ist auf jeden Fall, also ganz weit vorne. Aber es ist eine Zuschauerwahl. Hm. Da müssen einige abstimmen dafür. Da werden nicht nur die Energiefans reichen.
Nee, genau, das muss man schon irgendwie schön finden. Und dann hast du natürlich sowas wie irgendwie, glaube ich, Werder Bremen, da ist ein Tor aus dem Derby-Sieg gegen HSV und dann denkst du so, ja, da geht's jetzt gar nicht mal um Schönheit, sondern da sagen die, das war der Derby-Sieg gegen den HSV, da wählt ganz Bremen jetzt halt dieses Tor. Ne? ja, aber ich hoffe, dass sozusagen die Bundesliga-verwöhnten Zuschauer aus der Sportschau zumindest irgendwie realisieren, dass die nicht sagen, ja, es ist irgendwie dritte Liga, es ist denen jetzt mal gelungen, dass man ihnen sagt, nee, Tolkay Shigerchi, es ist schon einer, der wollte das genau so haben. Ja, also das muss man denen noch irgendwie, das muss man vielleicht mal so im Untertext nochmal mitlaufen lassen, dass die sagen, ja, das ist ein Drittligaspieler, aber der kann das.
Ja. Ja, und deswegen ist mir da, das habe ich halt, habe ich ja auch gelesen, was Bulic gesagt hat, der hätte Shigerchi gegessen. Wo ich dann so gedacht habe, verschluck dich mal nicht, weil der ist in seiner Genialität, den isst du nicht. Vielleicht jetzt mal in dem Spiel, ja, aber ansonsten.
Genau. Ich fand es auch sehr komisch, irgendein Spruch von Bulic kam nach dem Spiel noch, wo er meint, ja, man hat mir gesagt, das ist der beste Spieler der dritten Liga. Und ich dachte, Alter. Was?
Offenbar war er im Hinspiel nicht dabei. Also ansonsten
Bulic hätte er
sich erinnern müssen.
Doch, Bulic meinte noch, er erinnert sich aus dem Hinspiel noch, dass Tolly vor ihm abgefeiert hat. Naja, okay, jetzt, es kam die Retourkutsche, okay.
Ja.
Ich meine,
wir reden jetzt über das Tor des Monats. Unsere wöchentlich 70.000 Hörer hier, wenn die alle abstimmen, dann genau. Sportschau.de. Ne? Gibt es auch immer ein Wohnmobil zu gewinnen.
Ja.
Deswegen mache ich da jede Woche mit.
Und so. Ach, du machst immer mit, ja?
Ich mache immer mit, aber nur um das Wohnmobil zu gewinnen.
Ach so.
Hat noch nicht geklappt.
Okay. Aber stell dir mal vor, du gewinnst das, wo du für Tolkay Shigerchi abstimmst. Das ist doch mega Geschichte.
Ja, aber wenn die jetzt sagen,
in Urlaub fahren mit dem Teil.
Ja, da machen wir eine Tour. Da machen wir eine Sandor-Dreieck-Tour in dem Wohnmobil.
Sandor-Dreieck-Tour.
Genau, das machen wir mit zur WM. Ach nee, ist Wasser dazwischen.
Was Alexander Knappe kann hier, das nur wir rennen nicht.
Ich habe ein Wohnmobil. Ich meine, wie er dorthin kommt, keine Ahnung.
Ja gut, Männer, dann machen wir heute mal eine kurze Folge, oder? Hast du was?
Kurz naja. Noch Geburtstagsglückwünsche gehen raus an Frank Kaiser, nämlich der Chef und Gründer von Energie FM. Der hatte gestern Geburtstag. Möchte ihn nicht vergessen. Viele Fans sind da sicherlich dankbar, dass er damals diese Idee hatte mit seinem Verwandtschaft dort jedenfalls, dass diese Idee mal hochkam, das Fanradio gegründet wurde und wir seit 11, 12 Jahren live sind. Ich darf da auch ab und zu mal Spiele kommentieren. Und beste Grüße, alles Gute, beste Gesundheit, Frank, an dich. Und danke für die Idee, die du damals hattest. Und da sind, glaube ich, viele dankbar dafür.
Ja, grandios.
Ja, also. Ich schließe mich an. Also ich kenne den Frank ja auch noch von Pinwandkick.
Pinwandkick, richtig, ja.
War der Einzige, der ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft hatte mit Rückennummer 6 und Irrgang.
Das hätte ich auch gerne.
Ja, ja, hat nur eins von der DDR-Olympia-Auswahl, glaube ich, ne? Oder
die
Nationalmannschaft. Immerhin, aber es gibt, existiert auch eins, also genau, in der Aufmachung.
Und ich sag schon mal jetzt Dankeschön an unsere Selbsthilfegruppe. Also mir geht's nach so der Sendung schon wieder besser als vorher, muss ich ehrlich zugeben. Und besser als heute früh, da war ich echt nur angepisst. Es ist immer so, es ist wie Balsam hier, das Dreieck.
Ja, ich habe auch mal so ein bisschen den Chat verfolgt, geht einigen auch so, genau.
Okay, gut, also, ja, habe ich noch nicht gelesen. Ja.
Ja, auf der anderen Seite, ne, also ich habe eine lange WhatsApp zur Spielauswertung von meinem Vater bekommen. Der hat sich wirklich da nochmal jede Szene auch so vorgenommen und so weiter. Und er hat auch geschrieben, er hat so gedacht, gegen Duisburg, das wird nichts. Und danach ziehen wir es. Wird jetzt schwer, durch die zwei Ausfälle, es wird nicht leichter, sagen wir es mal so. Mhm. Aber wir haben ja alles in der Hand. Also ich meine, wenn wir jetzt einen Kopf unternehmen, also dann wüsste ich nicht, warum sollten wir das tun? Wir haben ja auch immer gesagt, wir müssen ja nicht. Jetzt wollen wir natürlich, das ist ja gar keine Frage, das ist klar. Wenn du zwei Spieltage vor Schluss auf dem zweiten stehst, dann willst du ja auch. Nicht? Aber auf der anderen Seite muss man ja auch dazu sagen, es ist ja kein Muss, dass hier was zusammenbricht, wenn wir es am Ende nicht schaffen. Ne?
Du brauchst der Mannschaft nur sagen, zwei Spieltage zurück gegen Essen, in der 72. Minute waren wir 7 Punkte hinter Essen.
Ja, Wahnsinn, ne? Wenn man sich das vorstellt.
Ganz einfach, diese Rechnung. Jetzt bist du 2 vor Essen, bist auf Platz 2, hast es selbst in der Hand und das muss doch hier alles freisetzen.
Ja, und das glaube ich auch. Also das, ne, ich habe auch gestern keine schlechte Mannschaft gesehen. Ich weiß, ihr habt das jetzt für euch nicht so gut bewertet wie ich jetzt hier, aber ich habe eine Mannschaft.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass Duisburg besser war. Ich meine, dafür, dass das ein Spiel Zweiter gegen Dritter war. Ich meine, muss ich mal ehrlich sagen, also so ein Fußballkost Liebhaber, der fand das jetzt wahrscheinlich kein irgendwie sonderlich ansehnliches Spiel, ja, also
okay,
wo wir
vielleicht
nicht Emotionen drin sind, ne? Also das
aber
war schon.
Man muss immer sehen, wo man herkommt. Und da fand ich so, dass da auch Spieler dabei waren, die kannten so große Kulissen noch nicht und diesen Druck noch nicht in so einem Spiel. Und ich fand, das haben die gut gemacht. Also deswegen habe ich auch nach wie vor, auch für die nächsten zwei Spiele, ein gutes Gefühl.
Ja.
Ja.
Und King Manu ist wieder dabei.
Ja.
Weil der war gesperrt.
Ja.
Haben wir auch.
Ja.
Mal was Positives zum Abschluss.
Ja. 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 Nee, aber so, das ist sicherlich ein wichtiger Baustein jetzt auch für die kommenden zwei Spiele, dass er da wieder drin ist. Ja, gucken wir mal. Gut, Männer, wenn es dann alles war, dann sind wir
das
heute
mal durch.
Ja, ohne Nachspielzeit. Unter 90 Minuten haben wir es geschafft.
Sehr schön.
Ja.
Altherrenfußball, die spielen auch nur 80. Genau.
Ja. Ja. Walking Football hier.
Walking Football, genau. Das machen wir nächstes Mal wieder.
Das machen wir nächstes Mal zum Thema. Ja, genau so machen wir es. Männer, dann einen schönen Abend und in dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.